Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can. Ich fange dieses Mal mit so einer Klage mal an von Bürgern im Sekundentakt. Deutschland fällt nichts mehr ein. Wir sind satt. Wir sind Innovationsbremser, Opfer einer überfordernden und überbordenden Regulatorik. Die Welt will unsere Autos nicht mehr und die junge Generation ist faul. Wir schaffen das alles nicht und so weiter und so weiter. Wir versuchen heute mal bei Fax Me If You Can so ein Gegenbild zu erzeugen. Und eine ökonomische Zukunft ist möglich. Ein Epizentrum könnte Frankfurt am Main sein, unsere Stadt, mit Futury. Vom Bertramshof in die Welt sozusagen. Wir fangen aber mal an mit Hallo Eileen.
Hallo Andreas, gut und dir?
Ganz hervorragend. Man hört es vielleicht ein bisschen, ich bin ein bisschen knickrig mit Einschalten von Heizung, deshalb meine Nase ist noch ein bisschen nasal, aber ich hoffe, die Hörenden verzeihen uns das, dass es so klingt. Ihr müsst viel sprechen, ich spreche wenig in dieser Folge. Möchtest du unsere Gästin vorstellen? Soll ich das machen?
Richtig gerne. Das ist Melissa Ott. Melissa, du bist mit einer der Hauptverantwortlichen bei Futury, unserem neuen Innovationshub-Ökosystem quasi für uns, nicht nur in Frankfurt. Wir schauen jetzt über die städtischen Grenzen ein bisschen hinweg, sondern auch Darmstadt und Mainz sind auch mit dabei, mit ihren Universitäten und eben auch den ganzen schlauen Köpfen, die es gibt, hier mehr Innovation einerseits entstehen zu lassen, andererseits zu fördern, zu vernetzen. Und ich glaube, auf alles Weitere werden wir auch gleich noch eingehen. Aber es ist total schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke euch auch. Ich freue mich wahnsinnig.
Vielleicht, Melissa, fangen wir einfach mal an. Futury nochmal. Ich meine, es war ja nicht wenig Bruhai zur Gründung und zum auf die Schiene setzen sozusagen. Ist aber schon ein bisschen her. Also so ein Reminder. Was macht ihr?
Sehr gerne. Also wir mit Futury sind das, was man ganz klassisch als Innovationsökosystem bezeichnet. Auch wenn ich den Begriff gar nicht so gern mag, weil sich wenige darunter was vorstellen können. Aber was wir im Endeffekt machen, ist, unser Ziel ist es, mehr Ausgründungen aus den Hochschulen und Universitäten rauszuholen, also konkret die Startup-Landschaft hier in der Region zu stärken. Aileen, du hast es gesagt, wir betrachten so ein bisschen den Wirtschaftsraum Rhein-Main, weil wir sagen, da ist so ein unglaubliches Potenzial, was wir eigentlich nutzen können. Und da haben wir am Ende ein Angebot von den Einzelpersonen, die gegebenenfalls Interesse haben am Thema Gründen, von Startups, die gerade einen Kunden suchen, die eine Finanzierung suchen und vor allem auch, die vielleicht ein Zuhause, also ein Büro suchen, was wir eben auch am Bertramshof anbieten.
Cool, wunderbar. Ich bin ja ein bisschen neidisch. Ich habe in den Mitte der 90er Jahre mal ein paar Jahre am Bertramshof, man könnte fast sagen, gewohnt, weil ich so viel gearbeitet habe, damals noch betrieben vom Hessischen Rundfunk. Waren tolle Zeiten, Aileen, da war ich Römer-Reporter. Da bin ich immer in die Stadt
verordnet. Warst du?
Ja, ganz kurze Zeit war ich im Regionalprogramm tatsächlich, so 2-3 Jahre. Deshalb kenne ich die ganzen,
Full Circle gerade
die ganzen
eigentlich.
Nasen da. Ja, irgendwie schon. Ne? Also so kann man sagen.
Aber du sprichst vielleicht einen ganz guten Punkt an, weil der Bertramshof für alle, die da noch nicht waren, ist so ein ultraschöner Campus, der über 120 Jahre alt ist. Und wir freuen uns eigentlich vor allem mit dem Thema Startups da jetzt ein ganz neues Leben reinzubringen und gleichzeitig irgendwie die Historie anzuerkennen, aber gleichzeitig so einen Ort zu schaffen, der wirklich viele Begegnungen eigentlich in seiner Historie schon hatte und jetzt das Ganze auf das Innovationsökosystem umzumünzen.
Aileen, ich begegne in unserer Stadt, in unserer Region bei Konferenzen, Kongressen, regelmäßig jungen Menschen und Universitätsdichte in unserer Region haben wir ja schon angesprochen. Ich finde, es gibt ein Leben außer der LMU und der TUM in München und es gibt das Rhein-Main-Leben.
Gott sei Dank gibt es das.
Eben, genau. Und wir müssen da irgendwie nicht so mit hängenden Schultern rumlaufen. Und es gibt viele junge Leute, denen ich auch begegne, die sagen, boah, ich würde wahnsinnig gerne was machen, aber die Hürden sind mir zu hoch.
Ja.
Wir müssen jetzt mal vorneweg so ein Signal loswerden für diese Menschen im Sinne von traut euch.
Voll. Und ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen, wie können wir denn das, was wir haben, verknüpfen mit den jungen Leuten, die auch dazukommen, mit den Ideen, die dazukommen. Und ich glaube, Frankfurt, also wenn wir jetzt erstmal über Frankfurt sprechen, ist ja, ne, wir sagen das auch total gerne als Stadt, ist eine internationale Stadt, Finanzmetropole, aber Frankfurt ist auch eine Stadt, in der permanent Ideen wachsen, eben auch weil wir so eine total interessante Bevölkerung haben, weil wir eigentlich auch wie so ein, ja, ich will es eigentlich nicht so nennen, weil mir fällt kein anderer Begriff dazu ein, so ein Durchlauferhitzer eigentlich für mega geile Ideen ja auch eigentlich sein können. Ich glaube, ganz oft fehlt es daran, dass die richtigen Leute zusammenkommen können. Ja, und ich meine, nicht jeder und nicht jede kommt auf die Welt und wird in ein Netzwerk mit Vitamin B irgendwie reingeboren und hat das so. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass es auch genau solche Stellen gibt, wo Menschen mit guten Ideen, die Talente haben, die smart sind, die uns hier helfen können, ja auch als aufstrebende Region noch stärker zu werden, eben dann auch vernetzt werden durch solche, auch wenn du es nicht gerne so nennst, aber Innovations- und Ökosysteme.
Ja, das ist
am
Ende ja auch,
Das ist eine riesige Chance. Ich bin froh, dass Futury jetzt gibt, weil wir auch ganz stark auf Netzwerke wie euch angewiesen sind, auch einfach, um hier wirtschaftlich stark zu bleiben.
Ich glaube, wir geben Melissa jetzt direkt mal unsere erste Rubrik mit.
Was war? Was kommt?
Was war die Welt der Paralleluniversen? Wie haben wir jetzt von Aline schon ein bisschen geschildert bekommen? Das, was wird, was werden kann, ist dieses Rhein-Main-Universum. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gibt es das große Defizit der Vernetzung auf der einen Seite in der Vergangenheit und es gibt, und das sagt eigentlich jeder, der von Ökonomie irgendwas versteht, einen wahnsinnigen Mangel an VC, Venture-Kapital, also Wagniskapital außerhalb der Banken, auf das junge Gründerinnen natürlich angewiesen sind. How do you tackle it? Wie geht ihr das an?
Ja, also es ist, ich glaube schon, allein wie man der Geschichte auch gerade zuhört, ist es gar kein singulares Problem, was man lösen kann. Natürlich, Kapital hilft irgendwo immer, aber wir haben noch ganz viele andere Baustellen. Vielleicht auf dieses, was war oder wie ist es auch noch? Du hast in der Anmoderation so ein bisschen gesagt, diese Innovationsfaulheit, ist die überhaupt in Deutschland da? Und das sehen wir tatsächlich so ein bisschen anders fast. Ich muss auch mal sagen, ich bin grundlegend Optimist, weil sonst könnte man gar nicht seinen Job machen, wenn immer zwei, drei verrückte Leute ihre Idee erzählen und man erstmal sagt, warum es immer nicht klappt, das könnte ich gar nicht.
Bin dabei, kann das total nachvollziehen und ich finde auch dieses ganze, mein Gott, wenn wir keine Autos mehr haben, haben wir nichts mehr. Das finde ich so irrsinnig. Aber gut, mach weiter.
Aber was wir dort sehen, ist eben, dass wir eigentlich von der Forschung und von der Forschungsleistung auch auf Augenhöhe mit den USA sind. Also das sind wir Weltklasse. Mhm. Wir haben die Ideen immer noch. Nur wo wir tatsächlich auch sehen, wo es abfällt, ist dann, wenn es um den Transfer geht, also das Thema Ausgründen. Und ich sag mal, erste Baustelle ist für uns dort wirklich in den Universitäten anzusetzen, das Thema Entrepreneurship nicht nur dem BWLer zu erklären, sondern dem Ingenieur, dem Naturwissenschaftler, dem Mediziner, um das überhaupt mal im Kopf zu haben. Der zweite Schritt, wir haben jetzt jemanden begeistert, der gründet, mit seiner Technologieforschung irgendwie was machen möchte. Das zweite ist, sehr, sehr schnell Industriekontakte zu knüpfen. Wir haben hier in Frankfurt Rhein-Main, das ist eine Wirtschaftsregion, das ist eine der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Und wir müssen es eigentlich schaffen, Startups, Ausgründungen und Ideen viel, viel stärker an diesen Sektor überhaupt ranzuführen. Und hier ist immer so eine erste Art der Finanzierung, also Pilotprojekte oder irgendwelche anderen Förderungen dran. Und das dritte Thema ist natürlich auch das Thema Kapital, das beschäftigt uns ebenfalls. Wir haben selbst mit Future Capital einen VC, wo wir selbst in Startups investieren, weil wir eben auch sagen, nicht nur die Infrastruktur aufbauen, sondern wir müssen auch letztendlich das Kapital allokieren. Aber natürlich in Deutschland an den Rahmenbedingungen kann sich noch einiges ändern, dass wir beispielsweise auch das Kapital von Pensionskassen, von Versicherungen etc. nutzen, um einfach mehr Kapital für Startups bereitzustellen. Das sind die Rahmenbedingungen, wo wir, glaube ich, alle dran müssen. Und ich habe immer die Hoffnung, dass man vielleicht aus Frankfurt, aus dem Finanzzentrum auch vielleicht ein bisschen eine Vorbildfunktion sein kann, die Diskussion anstoßen kann, vielleicht auch mal überlegt, was kann man auf einer Stadt- oder Landesebene eigentlich machen. Und das hoffe ich, dass wir als Frankfurt beziehungsweise für die Rhein-Main-Region da eigentlich auch ein Vorbild sein können.
Total spannend. Es gibt in unserer Region ja sogar ein Fraunhofer-Institut für Translation, also im Pharmabereich, für die Umsetzung von Idee in Firma, um es mal ganz, ganz primitiv zu sagen. Ja. Das ist ja nach wie vor an den ehemaligen Fachhochschulen, heute Applied Sciences, es ist eigentlich wurscht, wie man es nennt, eher als an den Universitäten, aber inzwischen geht's da auch ein bisschen besser. Aber traditionell hat man Entrepreneurship an der Uni. Hast du das gelernt?
Ich habe ja nicht mal meinen Bachelor rechtzeitig fertig gemacht, bevor das ankam. Politikwissenschaften setzt sich nicht mit Entrepreneurship auseinander, nicht in dem Sinne.
Das auch machen,
aber genau, ja, aber das ist ja total spannend, ne? Also ich meine irgendwie so, also ich kritisiere wirklich viel, glaube ich, an dem gesellschaftlichen, an dem Bild, was vielen jungen Menschen auch in den Vereinigten Staaten zum Beispiel mitgegeben wird. Ja, das ist eine extrem kapitalistische Gesellschaft. Aber, was man sagen muss, wenn die zu uns schauen und gucken, was unsere VCs zum Beispiel anbieten können, also mit was für Zahlen wir hier in Europa spielen im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, dann lachen die natürlich und sagen Peanuts, ja. Und ich glaube, was wir schon jetzt gerade auch lernen müssen, auch wenn wir außenpolitisch nochmal schauen, ist, wir haben halt eigentlich keine Zeit, um digital souverän zu werden. Wir hätten es gestern werden sollen. Mhm. Und wenn wir Innovationen in Europa entstehen lassen möchten, dann brauchen wir genau so eine Art von Vernetzung. Und dann müssen wir den Menschen auch beibringen, diejenigen, die die Ideen haben, die forschen oder zumindest sie zusammenbringen mit den Richtigen, dann auch zu verstehen, wie kann ich denn eigentlich meine super tolle Idee, die ich in eine Master- oder eine Doktorarbeit irgendwie packe, dann auch tatsächlich ins Leben rufen. Das können wir nicht davon abhängig machen, ob die Leute genug Entrepreneurship irgendwie aus dem Elternhaus mitgegeben bekommen haben oder so. Und deswegen ist es so krass wichtig, dass wir ja auch viel früher schon anfangen, dieses Denken mitzugeben. Weil wir müssen konkurrenzfähig werden.
Und ich sage auch immer, man muss gar nicht erst Richtung USA schauen. Das ist immer so das offensichtliche Beispiel. Aber allein, wenn wir es schon mit Frankreich vergleichen, wie viel dort in neue Technologien investiert wird, auch das Thema Wagniskapital hat dort, also da ist wirklich ein Momentum in den letzten Jahren gewesen. Und am Ende ja, wozu setzen wir uns für Ausgründungen ein? Das ist ja auch diese Technologie, an der wir forschen und die wir ja auch letzten Endes öffentlich bezahlen, dass wir die nutzbar machen. Also für mich ist das einfach die Translation von dem, was wir wissen, in eine Anwendung, die einen gesellschaftlichen Mehrwert auch irgendwo hat. Und das müssen wir natürlich unterstützen. Und Kapital ist da ein Hebel, den wir auch nutzen müssen.
Wieso kriegen die Franzosen das besser hin als die Deutschen, deiner Erfahrung nach?
Ich glaube, in Frankreich gab es einen entscheidenden Moment, und zwar Macron hat es zur Chefsache gemacht. Also dieser politische Rückenwind, den es dort gab mit der Tipi-Initiative, das ist quasi eine Initiative, wie Wagniskapital bereitgestellt worden ist. Dieser Fokus auf Technologien, das ist ganz, ganz besonders. Und Macron beispielsweise lädt auch einmal im Jahr die vielversprechendsten Startups aus Frankreich zu sich ein. Und das hat einfach eine Signalwirkung. Ich weiß nicht, ob Friedrich Merz das macht, das habe ich noch nicht mitbekommen, aber ich glaube, alleine das zu einem Thema zu machen, was ganz, ganz oben auf der Agenda steht, ist wahnsinnig wichtig. Und vielleicht auch noch dazu, man sieht zumindest, dass bei uns politisch ein Rückenwind da ist. Wir sind ja eine von 10 deutschlandweiten Startup Factories, die jetzt auch vom BMWE ausgezeichnet worden sind. Das heißt, dort ist schon eine Aufmerksamkeit, aber in Frankreich ist es Chefsache. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch hinkommen. Weil den Blickwinkel, den wir auch immer einnehmen, ist, Startups sind ein Wirtschaftsfaktor. Startups sind nicht die kleine Experimentierfläche,
logisch,
die irgendwo rum ist, sondern das ist ein Wirtschaftsfaktor.
Total.
Und den müssen wir wirklich als solchen auch behandeln.
Können wir da Copy and Paste machen von den Franzosen? Also ich meine, ich sage das jetzt so, schlänze das jetzt so, aber wir haben hier und da auch in diesem Podcast all denen schon mal die Situation gehabt, wo wir gesagt haben, naja, wir müssen jetzt auch, was Verwaltung angeht, Innovation in der Verwaltung angeht oder so, nicht alles immer neu erfinden, sondern wir können hier und da auch mal sagen, ja Mensch, die in Oldenburg machen das cool oder
voll,
die in München machen das klasse oder die in Würzburg.
Ja, ja. Ist unsere Devise hier, total.
Genau, und die Frage ist dann, kann man, wenn ein Nationalstaat, der, und ich finde das toll, dass du darauf hingewiesen hast, man muss nicht nur in die USA gucken, weil das Bild ist natürlich insofern etwas verzerrt, als dass wir dort eine ganz andere Steuerquote haben und eben viel mehr Geld frei einsammelbar ist. Also mit anderen Worten, Innovation muss bei uns zum Teil staatlich induziert werden. Mhm. Das geht gar nicht anders. Insofern finde ich das mit Frankreich voll interessant.
Ja, ich glaube, wir können viel lernen. Ein komplettes Copy and Paste funktioniert aus meiner Sicht vor allem anhand einem Faktor nicht. Frankreich ist mit dem Thema Innovation und Wirtschaft eigentlich so aufgestellt, dass wahnsinnig viel in Paris zusammenläuft. Sie haben dieses eine wirtschaftliche Epizentrum. Natürlich hat man noch andere Zentren, aber es wird viel geballt. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben eine sehr dezentrale Wirtschaftsstruktur irgendwo. Und das war ja beispielsweise auch ein Gedankengang von dem Startup Factories Wettbewerb, mal zu schauen sozusagen, dass sich um diese verschiedenen Zentren eben die Cluster bilden. In Hamburg gibt es ganz andere Stärken, als wir hier in der Rhein-Main-Region haben, genauso im Ruhrgebiet. Aber das müssen wir ja irgendwo nutzen, die Stärken, die dort sind, um am Ende das Thema Gründungen weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, deswegen der Ansatz ist schon ganz gut, auch auf diese regionalen Zentren zu gehen. Das ist für mich immer so ein bisschen die Keimzelle, dort, wo die Talente sind, dort, wo vielleicht bestimmte Industriestrukturen sind. Und da muss ich auch vor Ort sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir uns vielleicht von Frankreich unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz, wir können wahnsinnig viel lernen und dann schauen natürlich, was macht für uns Sinn und was vielleicht auch nicht.
Mhm. Wird das auch so europäisch auch gedacht? Also gibt es quasi von den Innovationspushern, zu denen ihr ja auch gehört, gibt es da so Vernetzung europaweit?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Vernetzung. Ich meine, die EU hat ja auch eine Startup- und Scale-Up-Strategie mit rausgebracht. Also das Thema wird schon EU-weit gedacht. Aber natürlich im Praktischen ist es für viele junge Unternehmen einfach wahnsinnig schwer, auch europäisch aktiv zu sein. Also allein schon in unterschiedlichen Märkten aktiv zu sein, unterschiedliche Finanzierungsstrukturen zu berücksichtigen, Gesellschaftsformen, Kulturen, Sprache. Das ist in der Praxis einfach nicht ganz so einfach. Wir haben das Glück für viele Startups, dass in Deutschland Deutschland überhaupt auch erstmal ein signifikant großer Markt irgendwo da ist, den man bespielen kann. Aber natürlich, glaube ich, ist es in unserem allen Interesse, das auch noch europäisch vernetzter zu denken und die Wirtschaftsregion auch hier wieder als eine zu behandeln, auch für Startups.
Mich würde gleich mal interessieren, in der Vertikalen, welche Branchen für euch interessant sind. Und na klar, No-Brainer ist die Digitalisierung selbst und die Geschäftsmodelle, die damit zusammenfallen. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal hören von euch beiden. Du bist die Dezernentin, Eileen, die für die Digitalisierung in der Stadt verantwortlich ist und alles, was damit einhergeht, was nicht wenig ist. Ihr bietet Digitalisierung, Transformationsdinge auch an. Im Prinzip müsstet ihr so ein rotes Telefon zueinander haben, oder?
Also wieder theoretisch ja. Praktisch ist dann immer die Frage, wie das funktioniert, ne? Also ich glaube, was wir schon durchaus viel stärker machen seit ein paar Jahren als Stadt, ist auch nochmal drauf zu schauen, dass wir tatsächlich auch wirklich gerne auch zu Startups mal greifen. Also wir haben jetzt gerade auch eins. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht vereinzelt nennen, einfach nur zwecks. Ich meine, darf hier keine Werbung machen. Aber wer aufmerksam hier und da mal unsere Presseartikel gelesen hat, da haben wir auch an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Startup, was in Frankfurt und in München ansässig ist, was wir ganz stark auch einbeziehen für unsere Verwaltungsdigitalisierung, auch in Anspruch genommen. Einfach, weil man zum Teil auch einfach das Glück hat, dass sie, also es ist Vor- und Nachteil gleichzeitig, auch ein Stück weit agiler sind, ein Stück weit auch ein bisschen sich auch anpassen können an unsere Bedürfnisse. Und das ist natürlich für uns sehr schön. Gleichzeitig ist es aber auch so, eine andere Komponente der Digitalisierung. Ich glaube, wir müssen als Stadt das wirklich priorisieren, zu sagen, dass diese Themen wie Fachkräfte hierher zu holen, Bürgerinnen und Bürger, die entweder hier studieren möchten oder Leute, die unsere Bürgerinnen und Bürger werden wollen, die aus dem Ausland kommen, um hier zu studieren oder hier auch zu arbeiten, smarte Leute, die wir anziehen können, weil die EU einfach auch super attraktiv eigentlich ist für Fachkräfte, von der Lebensqualität her, dass wir da viel schlauer drin werden können, die onzuboarden und in die Stadt zu holen. Und ich meine, es gibt ja schon erste Vorstöße von einem Willkommensprozess, wo es quasi Beratung und Sprachmittler gibt. Aber ehrlicherweise erwarte ich schon, dass wir das auch als Stadt mal hinbekommen, dass wir, wie es zum Beispiel im Bergenland das gibt, ein Haus haben, in dem man ankommt und sich an der Meldebehörde anmeldet, dann zum nächsten Schreibtisch läuft, wenn es denn ein Schreibtisch sein muss, wenn man es schon nicht digital abbilden kann und sich dann seine Aufenthaltstitel beantragen kann, dass man die dann auch nach Hause geschickt bekommt. Also es gibt echt noch ein paar Komponenten innerhalb der Stadt, die wir digitalisieren sollten, um das Ankommen hier in der Stadt zu vereinfachen. Weil immer dann, wenn die Wirtschaft ihre Leute hierher holen kann und stark ist, ist das auch für uns natürlich gut, weil wir ja von der Gewerbesteuer leben. Das heißt, die Stadt wird immer dann attraktiver, wenn die Wirtschaft stark läuft. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt ein bisschen politisch, da würde ich mir einen Push wünschen, wo nicht nur das Digitalisierungsdezernat sagt, das könnten wir mal angehen, bitte, sondern wo dann die anderen auch checken, dass das für uns alle auch sau wichtig ist.
Darf ich mal ganz kurz reingrätschen, weil das bewegt mich persönlich, weil ich so ein kleines Teaching-Kontingent an der Uni in Darmstadt habe, bei einem internationalen Masterstudiengang, wo Menschen aus aller Welt kommen und die fragen mich dann midterm immer, hast du irgendeine Idee, wo ich mal ein bisschen arbeiten kann oder so, um mich zu finanzieren? Hürde, Doppelpunkt, Deutsch. Ganz ehrlich, in einer Region wie Rhein-Main, also ich bin häufig bei meiner Tochter in Berlin, da gehst du auf die Straße ins Restaurant, du wirst
auf Englisch angesprochen.
Nicht mehr Deutsch angesprochen. Ja, so. Um Gottes Willen, ich mag unsere Sprache sehr, sehr gerne. Ich finde, wir sollten sie pflegen und so weiter, aber im geschäftlichen Miteinander und Chancen, Onboarding, was du gerade genannt hast, muss doch so eine Stadt wie Frankfurt und so eine Region wie Rhein-Main in der Lage sein, dass man eben Englisch miteinander redet.
Voll.
Oder? Ja. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, man wird nicht ganz, für die Integration im Arbeitsmarkt wird man nicht ganz um das Thema Deutsch rumkommen. Aber was wir schon auch sehen, vor allem bei den Startups eigentlich, dass die selber teilweise bunt gemischt sind einfach. Und die sind ja vor allem auf dieses Talent angewiesen. Also ein Startup lebt ja auch davon, dass da ein Talent ist, was die Technologie versteht, was besondere Sachen kann, all diese Sachen. Und das sehen wir schon, dass die Startups eigentlich da, vor allem Startups würde ich sogar sagen, sehr, sehr flexibel sind. Und wenn man ein Team von 4 Leuten ist und die 5. Person dann diejenige ist, weswegen man das Team vielleicht auch auf Englisch umstellt, dann ist das meistens kein Problem. Versus vielleicht ein großes Unternehmen mit mehreren 10.000 Mitarbeitern, da ist vielleicht ein bisschen die Struktur etwas starrer. Aber das ist schon eine Beobachtung, die wir eigentlich machen. Und man muss dazu auch sagen, selbst viele Startups, die gegründet werden, sind aus internationalen Teams. Und da ist es natürlich das Thema Sprache dann von vornherein Englisch.
Ja, ich könnte so viel zu dem Thema, ich würde mir auch irgendwie wünschen, dass wir in Deutschland flexibler werden, was irgendwie Amtssprache ist, Deutsch angeht. Oder ich meine, wir haben auch immer wieder die Geschichte, diese Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass sobald wir anfangen, zum Beispiel Dokumente aus dem Meldewesen zum Beispiel, also aus dem Bereich des Bürgeramtes zu übersetzen, dass es dann immer heißt, oh, das ist aber nicht rechtssicher. Da würde ich mir ehrlicherweise irgendwie auch wünschen, wenn wir eine Bundesregierung haben, die sagt, Wirtschaft ist wichtig, stellen wir jetzt ins Zentrum, dass wir dann zumindest da auch mal die Gesetze so anpassen, dass wir sagen können, okay, es gibt von mir aus eine zentrale Übersetzung, ja, dass irgendwie die amtlichen Stellen in den Kommunen die Dinge ausführen, auch mindestens irgendwie, mindestens mal in Englisch auch rechtssicher Dokumente rausgeben können. Und wenn die zentral übersetzt werden, dann von mir aus warten wir auch 2 Monate drauf, bis irgendwer in Berlin das übersetzt hat. Soll so sein. Aber bitte macht es doch. Also das fände ich total wichtig. Ja. Aber dann will ich ja auch nicht außen vor lassen, als du es gerade gesagt hast. Ich war letzte Woche in Berlin, habe mich auch kurz dabei erwischt. Ich bin ja zweisprachig aufgeworden.
Ja,
und dann hat mich tatsächlich auch jemand auf Englisch angesprochen in einem Café, wo ich kurz so dachte so, aber es
wo
ist
bin ich?
Ja, aber ich finde das ja irgendwie auch, ich finde es eigentlich ganz charmant. Und da finde ich das aber auch dann witzig, mir klingt noch so in den Ohren nach, wie damals die Debatte irgendwie so gepusht worden ist in den Medien, wo es dann irgendwie so hieß, ja, in Berlin kann man in den Cafés nur noch auf Englisch seinen Matcha Latte irgendwie bestellen. Ich glaube, das war irgendwas anderes, wo ich mir auch denke, so ja, aber dann lasst uns doch nicht über diese Kulturkampf-Scheiße reden, sondern lasst uns mal wirklich darüber sprechen, was eigentlich mit unserer Gesellschaft passiert, dass wir uns internationalisieren. Wie cool ist das denn?
Ja, und wir brauchen das ja auch letzten Endes. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Frage zurückzukommen, welche Fokusbereiche wir setzen, weil das spielt Digitalisierung natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir haben uns, als wir bei Futree mal überlegt haben, in welchen Bereichen wollen wir aktiv sind, wir haben so ein bisschen mal angeschaut, so eine kleine Due Diligence gemacht. Wo ist auf der einen Seite die Region von der Wirtschaft stark, aber gleichzeitig, wo ist die Forschung stark? Also wo können wir diese zwei Welten zusammenführen? Und wir haben für uns so 3 Industriecluster und 2 Technologiecluster. Das erste ist Life Science und Healthcare. Wir haben die Geschichte mit BioNTech eigentlich vor der Haustür sitzen. Ich hoffe, wir bekommen nochmal ein BioNTech ohne Pandemie, aber wir haben natürlich mit Frankfurt und Mainz unglaubliche Forschung in diesem Bereich, was wir ausnutzen müssen. Das zweite Thema ist das Thema Aviation und Space. Wir haben hier vor Ort die ESA, Eumetsat, wo wir sagen, auch hier wahnsinniges Potenzial. Und das dritte, wir sitzen in Frankfurt, das ganze Thema Finance und Banking. Und auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, das sind so die Industrien, die führend sind. Und es gibt aber so für uns so 2 Technologiekomponenten, wo wir sagen, die Universität oder die Forschung ist eigentlich 5 Jahre, wenn es reicht, der Industrie voraus. Das ist einmal, ich nenne es mal so ein bisschen alles, was mit Hard Tech zu tun hat, so Deep Tech, Green Tech, also Robotik, Verfahrenstechnik, Maschinenbau und natürlich das ganz, ganz große Thema Daten und künstliche Intelligenz. Weil das macht natürlich am Ende viele unserer Prozesse irgendwo einfacher. Man kann viele Effizienzen umsetzen. Ich glaube auch tatsächlich für die Behörden oder für unsere Prozesse ist das so ein Veränderungsmechanismus, den wir dort nutzen können. Und dort sind wir natürlich vor allem mit der TU Darmstadt wahnsinnig stark aufgestellt. Wir haben in Hessen mit Hessian AI 40 KI-Professuren, die nur an diesem Thema arbeiten. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Hebel für uns, um Ausgründungen hervorzuführen. Und hoffentlich sind dann natürlich auch welche dabei, die unsere bürokratischen Prozesse vereinfachen.
Ich finde, das ist eine tolle Auswahl. Und ihr habt dann ja auch in diesem Vertikalen, wie ich es vorhin genannt habe, auch jeweils Expertise in-house bei Futury sitzen, wo Leute dann eben nicht auf den Mund gefallen sind, wenn sie da angesprochen werden dementsprechend. Und bei Healthcare, Kapital, Unis, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Talent, das kann richtig wie eine Rakete gezündet werden einfach, ne?
Ja.
Und da würde mich mal so ein Halb-Deep-Dive, wir haben jetzt natürlich bei dem Podcast nicht die Zeit, aber wenn du kurz mal erzählst, welche Projekte dort virulent sind bei euch gerade.
Also eigentlich ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Wir haben mit Frankfurt und Mainz, würde ich sagen, eine wahnsinnige Stärke in dem Bereich. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite, wir arbeiten ja als Futury sehr stark auch mit Industriepartnern zusammen und vor allem im Bereich Pharma, Healthcare auch mit Merz oder mit Merck, die da natürlich wahnsinnig viel machen, auch mit dem Industriepark Höchst beispielsweise. Und die Themen sind wirklich, und das mag ich auch, es ist eine komplette Bandbreite von, wir haben Startups, die im Bereich Drug Development neue Wirkstoffe gegen Multiple Sklerose entwickeln. Ich habe mich letzte Woche mit einem Startup unterhalten, Cat Medical, ich sag's wahrscheinlich falsch, aber sie haben für mich vereinfacht gesprochen, ein Katheter, den man einsetzt nach dem Schlaganfall und der quasi die Qualität der Behandlung sicherstellt. Wir haben Startups, die mit KI Proteinstrukturen analysieren, sodass die Medikamentenentwicklung besser ist. Wir haben mit Module 3DX ein Startup, was an 3D-gedruckte Gewebe arbeitet, die für die Versuche eingesetzt werden können. Und das ist jetzt von einem sehr großen, würde ich sagen, fast Laien erzählt. Aber das sind so die Ideen, die bei uns im Ökosystem rumschwirren. Ich glaube, wir müssen hier das Thema Life Science Healthcare hat natürlich nochmal ganz andere Mechanismen, wenn man Innovation unterstützen möchte. Wir sprechen da viel über Laborstrukturen, die wir, glaube ich, auch vor allem in Frankfurt noch ausbauen können. In Mainz passiert da gerade sehr, sehr viel, was wir nutzen können. Und wenn wir dann nochmal auf das Thema Kapital zurückkommen, ich glaube, da müssen auch die Strukturen nochmal ein bisschen besser werden.
Aline, bist du neidisch, dass Melissa im Live-Science-Fiction leben darf?
Ich habe gerade gedacht, wie geil das ist, sowas zu hören. Ja. Also ich finde das super, super, super spannend. Und ich finde das eh eigentlich auch immer faszinierend. Ich meine, wenn wir als Menschen eigentlich nicht involviert sind in sowas, nicht super eng dran sind an der Forschung, vor allem so im medizinischen Bereich, im, wie du sagst, Life-Science-Bereich, dann finde ich das immer krass. Wir kriegen ja immer erst so ein paar Jahre später, wenn die ganzen Studien gelaufen sind, erst mit, was eigentlich abgeht, ja. Und ich finde, es gibt so viel Spannendes eigentlich, was sich so tut. Was mir gerade eingefallen ist, ist, was ich immer so faszinierend finde. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Riege, aber das finde ich irgendwie auch ganz spannend. So diese Gespräche, die wir in Lviv auch geführt haben mit dem Unbroken Center. Das ist ja dieses Zentrum, wo da sind ja über 3 Millionen Menschen, die verletzt von der Front quasi nach Lviv gebracht werden, um dort gesund gepflegt zu werden und auch Prothesen zu bekommen und so weiter. Die sind im Austausch mit einer Uni in den Vereinigten Staaten, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, und ich glaube der Uni Prag, im Austausch dazu zu schauen, wie man im Bereich der psychischen Gesundheit mit Hilfe von zum Beispiel LSD oder Psilocybin gucken kann, dass Depressionen von auch Leuten, die CPTBS haben, also Complex Post-Traumatic Stress Disorder, also eine posttraumatische Belastungsstörung, wie man denen helfen kann, ihre Hirnstrukturen quasi neu zu sortieren. Und das ist auch total interessant, so wie ich es gehört habe, auch zum Beispiel für Drogenkranke, ja, was ja auch ein Thema in Frankfurt ist. Und ich finde das also super spannend eigentlich, dass sich so viel gerade auch im medizinischen Bereich tut. Ich meine, wir wissen vor allem im Gesundheitsbereich voll oft noch gar nicht, also wie der Körper funktioniert. Wir wissen ja, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch zum Beispiel nicht, wieso Ibuprofen beispielsweise eigentlich funktioniert. Wir wissen super wenig eigentlich über unsere DNA. Also das sind jetzt so ganz tiefgreifende so Dinge, aber ich finde es so spannend, ehrlicherweise.
Und ich versuche auch immer so, man hat es hoffentlich gesehen, so ein paar leuchtende Augen waren dabei, weil das ist der Teil, der mir so Spaß macht. Und ich möchte bei solchen Geschichten auch immer zeigen, wir haben solche Sachen hier vor Ort. Ja. Also auch diese Geschichte, es gibt, ich habe den Namen leider vergessen, aber es ist unter dem Professor Christian Kell hier an der Goethe-Universität, die forschen gerade an einem Mapping vom Gehirn. Also ich sage alles wahnsinnig vereinfacht, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir diese Sachen hier vor Ort haben. Ja. Und unser aller Ziel sollte sein, dass wir eine Übersetzungsleistung auch hier vor Ort hinbekommen und dass die Startups ausgründen oder die Anwendung auch hier vor Ort bekommt. Richtig. Weil die Anwendung darf nicht in die USA oder irgendwo anders hin. Wir können das alles machen und ich glaube, eine Aufgabe von der Stadt, von der Politik und von uns als Future ist es auch, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das gelingen kann. Und wie gesagt, wenn man mal Spaß haben möchte, ich sage mal so wie so ein kleines Day-Spa, wenn man mit den Gründern spricht, wenn man da all das, was du am Anfang gesagt hast, irgendwie wieder diese Hoffnung oder diesen anderen Blick bekommt, dass da eigentlich so viel da ist, auf das wir aufbauen können.
Und ich glaube, das ist so genau das Richtige, was du gerade gesagt hast. Wir sind in der Politik, in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Wirtschaft hier sein möchte, dass sie ihre Fachkräfte hierher bringen möchte, dass die Menschen hier gerne wohnen, dass sie sagen, ich find's geil, in Frankfurt zu wohnen, meine Kinder haben eine Schule, in die sie gehen können, ich habe ein Zuhause, was ich bezahlen kann, in dem ich auch gerne wohne, ein Viertel, was gut aufgebaut ist, was wohnbar ist. Das ist ja auch unsere Rolle. Ich finde diese Diskussion manchmal von Politik gegen Wirtschaft und andersherum so Quatsch. Wir brauchen einander. Das ist die
Wahnsinn.
Wahnsinnig
unproduktiv, operieren. Selbstverständlich könnten wir über die beiden anderen großen Großcluster, Aerospace und Finance, nochmal so eine Runde drehen, wie wir es jetzt mit Pharma und Healthcare gemacht haben. Das machen wir jetzt nicht, aber ich kann dich und euch nicht entlassen, ohne so eine Vision mal zu formulieren. Also unsere Stadt und unsere Region sind ja auch eine, und natürlich sage ich das mit vollem Bias als jemand, der was mit Sprachen gemacht hat in seinem Leben, dass wir halt eine Geistesstadt sind, eine Philosophiestadt. Wir sind die Goethe-Stadt, wir sind die Stadt der Frankfurter Schule, wir sind die Stadt von Hilmar Hoffmann, der als Kulturdezernent von Frankfurt komplett neu definiert hat, wie wir Kultur genießen und Kultur betreiben können. Und um das jetzt zu schließen oder anzuflanschen an Tech und an Innovation, es gibt im Bereich der AI-Gurus nicht wenige, die sagen, naja Mensch, die AI wird schon viel uns abnehmen und es wird in Leadership, in HR, in wie werden Unternehmen gebaut, wahnsinnig darauf ankommen, dass Leute irgendeine Vorstellung von Philosophie, von Kultur haben in Unternehmen. Mhm. Hast du eine Haltung dazu? Oder überfalle ich dich jetzt?
Nee, finde ich ja eine schöne, fast philosophische Frage, über die man genauso gut philosophieren kann. Aber ich glaube, die Frage an sich ist ja, welcher Stellenwert haben zwischenmenschliche Beziehungen in einer Welt, die von KI getrieben ist? Und ich würde sogar sagen, dass das umso wichtiger ist. Das ist auch tatsächlich was, was wir sehen als eine Arbeit, die irgendwo im Netzwerk stattfindet und viel mit Personen. Meine erste Arbeit ist es, einen Gründer oder eine Gründerin davon zu überzeugen, dass das ein cooler Weg ist, den man dort gehen kann. Und das sage ich auch immer, das macht bei uns die Arbeit aus und das ist auch ein Feedback, was wir zurückgespielt bekommen, dass wir irgendwo immer den Menschen im Fokus haben und irgendwo uns dafür einsetzen, jemanden mal gut zureden, durch ein Problem helfen, nicht nur sachlich, sondern irgendwo auch einfach menschlich. Und ich glaube, dass das eigentlich umso wichtiger wird, solche Konnektoren zu finden, weil wir Menschen werden nicht durch eine KI ersetzt. Viele Tätigkeiten von uns, vielleicht viel Wertschöpfung auch daran, glaube ich, ganz sicher. Aber ich glaube auch, dass der Wert von zwischenmenschlichen Beziehungen und einfach auch mal ja, dort Hilfe zu bekommen, umso wichtiger wird.
Bin tief überzeugt, das ist kein Soft Skill, das ist hard.
Ja. Ne?
Also da wird es letztendlich drauf ankommen, ähnlich wie in einer Stadtverwaltung, dass du eben Personal hast, das eben ein Team eingrooven kann und einschwören kann.
Ja, also ich meine, je mehr manuell sozusagen an Aufgaben wegfällt, desto mehr Führungsaufgaben hast du ja am Ende, die Menschen zusammenzubringen und zu schauen, dass das, was manuell läuft, auch von denjenigen getragen wird mit Motivation, überwacht wird mit Motivation und gleichzeitig aber auch eigentlich versinnbildlicht es doch eigentlich ganz gut zu sagen, wenn wir vieles online und digital machen können, dann bleibt uns ja auch ein Stück weit mehr Zeit, diejenigen abzuholen, die es nicht können. Mhm. Also noch leben wir in einer Zeit, wo die Demografie so aussieht, dass, glaube ich, wir in den nächsten 20 Jahren nicht auf Bürgerämter verzichten werden können. So. Zumindest für ein paar Leute noch. Und ich glaube, für die da zu sein und Zeit zu haben, zu signalisieren. Ich meine, was ist das? Es ist ein anderes Erlebnis für jemanden, der in einem fortgeschrittenen Alter ist, der oder die nicht irgendwie online sich gut orientieren kann, sich mit jemandem hinzusetzen, der einen Kopf dafür hat, die Wünsche zu verstehen, zu hören, was zwischen den Zeilen vielleicht gesagt wird. Wir können als ja ganz anders als Staat auf die Menschen zugehen, wenn wir nicht mehr kleinteilige Dinge machen müssen. Und ich finde, eigentlich empowert uns Technologie im besten Fall dazu, das Zwischenmenschliche mit mehr Bewusstsein auch eigentlich ausführen zu können. Und das, glaube ich, ist auch Teil unserer Aufgabe dann.
Wir haben noch zwei Rubriken zum Schluss. Die eine heißt natürlich:
Das würde mein Hund dazu sagen.
Praktikantin Eileen ist nicht da heute.
Ich bin nicht die Praktikantin.
Bitte?
Du hast gesagt, Praktikantin Eileen ist nicht da.
Nee, ich habe gesagt, Eileen, die Praktikantin ist heute nicht
da.
So. So war es zumindest mal gemeint. Vielleicht ist es von der Lautung her falsch angekommen. Es ist mir bewusst, dass du die Dezernentin und nicht die Praktikantin bist.
Freundschaft Versprecher, Andreas.
Ja, vielleicht. Nein. Also, Neve ist heute nicht da. Die hat Urlaub, den darf sie genießen und hoffentlich ganz viel in der Natur sein. Welches Hundestartup wollen wir anmelden für die Praktikantin bei Futury?
Vielleicht eins, wo man Hundepebbles rausbekommt, also Hundefutter, von dem man irgendwie die doppelte Menge essen kann. Ohne und mit einem höheren Sättigungsgefühl, ohne dass Hund, Hündin davon zunimmt.
Chaka.
Ich kann euch eine kleine Story noch dazu erzählen. Ja. mein Partner und ich haben letztens gedacht, irgendwie wird die Praktikantin gerade ein bisschen moppelig. Wir waren uns nicht sicher, muss sie mal wieder geschoren werden oder geht sie wirklich gerade in die Breite? Und dann haben wir mal gesagt, komm, wir geben ihr aus dem Messbecher mal vielleicht so 2 Fingerbreite weniger und gucken mal, wie es ist. Und dann meinte mein Partner so, ja, vielleicht wiegen wir nochmal nach, wie viel Gramm das dann ist, damit wir es einschätzen können. Und diese reduzierte Menge haben wir dann gewogen und wir haben einfach über, ich glaube, 3-4 Wochen versehentlich diesem Hund 30% zu viel Essen gegeben.
Ja, ja,
also wir haben wirklich, es hat mir, ich habe mich wirklich geschämt, habe mich wie eine Rabenmutter gefühlt, gedacht, jetzt mäste ich hier meinen eigenen Hund, jetzt kriegt sie wieder die normale Menge und wird auch wieder ein bisschen schlanker. Also,
ich glaube, für den Hund war es das Paradies.
Sie fand es, glaube ich, mega geil. Ja.
Also das habe ich bei meinem dicken Leo, den du auch kennst, den Kater, der ungefähr so groß ist wie die Praktikantin, ne, längst aufgegeben, weil der fängt an zu jammern, wenn er 35 Minuten keine Mahlzeit bekommt. Das ist sein Hobby, seine Leidenschaft, seine Passion und der Kerl ist auch 11 Jahre alt. Das ist Lebensinhalt bei ihm. So, eine Sache haben wir noch, weil der März kommt in fetten, schnellen Schritten näher.
Update Kommunalwahl.
Also du bist ja zuständig für das Handling der Kommunalwahl. Ich glaube, das, was dringlich erforderlich ist, sind Ehrenamtliche, ne?
Absolut.
Also das ist so richtig, damit steht und fällt alles, ne? Im Moment.
Ja, genau. Also wir brauchen 7000 Wahlhelfende tatsächlich auch. Und da fragen wir natürlich immer in der Stadtverwaltung auch danach. Die Kolleginnen und Kollegen unterstützen auch immer sehr fleißig. Aber wir sind dann natürlich trotzdem immer darauf angewiesen, dass es freiwillige Helferinnen und Helfer gibt. Wir schreiben im Übrigen auch immer nochmal Behörden. Also zum Beispiel von der Bundesbank sind auch immer mal wieder Leute mit dabei. Aber die Rekrutierungsprozesse, wie es genannt wird, die sind hier auch schon angelaufen. Also wer das hört und irgendwie Bock hat, beim Auszählen zu helfen, wir brauchen alle helfenden Hände. Und das ist auch, glaube ich, ziemlich spannend. Also wer das noch nicht gemacht hat, ich glaube, das ist ziemlich cool.
Einen anderen Aspekt würde ich ganz gerne noch zur Kommunalwahl ansprechen. Das ist dieses bei der Öffentlichkeit wenig verstandene und nicht sehr beliebte Kumulieren und Panaschieren. My God, was machen wir denn da überhaupt? Und was ist das für dich und für dein Dezernat für einen Aufwand, das in den Griff zu bekommen? Denn ich stelle mir vor, die armen Menschen, die dann nachher tatsächlich kumulieren und panaschieren müssen mit den Wahlzetteln, ne? Also die das dann auswerten müssen.
Also auf jeden Fall nicht wie bei einer Oberbürgermeisterwahl, wo man einfach die ein oder andere Person ankreuzt. Also das ist schon nochmal komplexer, klar. Also ich meine, wer sich an die Kommunalwahl 2021 erinnert, der weiß vielleicht auch noch, dass die Wahlzettel dann, ich zeig's gerade mit den Händen, aber quasi so in die Breite gefühlt, ich glaube 1,50 war es.
1,40, 1,50.
Irgendwie sowas um den Dreh. Also es war wirklich ein riesiger Zettel. Das Charmante daran ist natürlich, dass man einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen halt die Stimme geben kann. Ne? Das ist, da kann man sich auch, glaube ich, drüber streiten. Ich glaube, manche finden das ganz toll. Am Ende ist es faktisch so, dass es einfach natürlich ein hoher Aufwand ist beim Auszählen. Deswegen
sehr demokratisch halt.
Man hat dann aber die Sondersituation sozusagen, dass nicht nur den Sonntag ausgezählt wird, sondern auch in den Folgetagen. Also ich glaube, das letzte Mal haben wir bis Mittwoch oder Donnerstag gewartet, bis die Ergebnisse da waren. Das heißt, es werden echt Leute gebraucht, die auch zäh sind und Bock haben, das mitzumachen, was nicht abschrecken soll. Aber wir arbeiten aber tatsächlich auch gerade dran, dass wir auch ein Tutorial dafür hinbekommen, damit man nicht irgendwie mit einem Fragezeichen auf der Stirn zu Hause sitzt und sich denkt, was ist denn jetzt bitte hier mit meinen Briefwahlunterlagen los? Wie mache ich das? Und ich hoffe, dass wir das dann vielleicht auch schon bei der nächsten Folge auch schon bewerben können, damit man auch ganz entspannt zu Hause sich das angucken kann und sich überlegen kann, gut, wem gebe ich jetzt wie viele Stimmen, ob nur 3 oder ob mehrere oder alle oder kreuze ich nur eine Liste an, kreuze ich Personen an, werde ich alle Stimmen einzeln vergeben, aber dazu dann eben das Erklärungsvideo.
Wunderbar, Aline, vielen herzlichen Dank. Ehrenamt, Leute, macht Spaß, ist erfüllend und beim Ehrenamt gibt es dann auch Kaffee, gibt es lustige Szenen bei der Arbeit und so weiter. Neue Kontakte, neues Netzwerk, das ist eine Riesengeschichte. Aber wir müssen jetzt danke Melissa Ott sagen,
danke
Managing
euch.
Director bei Futury. Das war augenöffnend, hat eine Menge Freude gemacht. In der Tat müssten wir hier 2, 3 Folgen machen, um die anderen vertikalen Pfeiler auch nochmal zu beleuchten, weil es ist ja gar keine Frage, dass sowohl es faszinierend ist, was die ESA und drumherum in Darmstadt macht, mhm. was der Financial District in Frankfurt macht in großen, großen Veränderungsprozessen. Ja. Und da wirklich dran zu sein und zu sagen, ja, da sind auch kleine Buden, die aufmachen, die mhm. großartige Ideen haben, die ja. eigentlich das ein oder andere wirklich auf den Kopf stellen. Und das ist ja das Faszinierende an so einem ja. Ökosystem einfach.
Ja, und jeder, der so ein bisschen Lust bekommen hat, das selber mitzuwirken, uns kennenzulernen, also unsere Türen stehen immer offen, deswegen wir freuen uns da über jeden Kontakt.
Danke, Melissa.
Fax me if you can. Danke, Melissa. Danke, Aileen.
Danke dir.
Dankeschön.
Das war Fax me if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier @dasderzernat5. Fax me if you can. Next stop in 2 Wochen.